Seit 150 Jahren wird die Evolutionstheorie wegen ideologischen Gründen immer noch am Leben gehalten. Obwohl es in allen Bereichen der Wissenschaft, sei es Biologie, Zoologie, Genetik, Paläontologie, Archäologie oder Mikrobiologie, widerlegt wurde.
Bei Prüfung der evolutionistischen Literatur wird die Theorie von Zeit zu Zeit durch angeblichen Beweise im Vordergrund gehalten, wobei man nach einiger Zeit festgestellt hat, dass diese angeblichen Beweise ungültige oder betrügerische wissenschaftliche Begriffe gewesen sind. Einige der führenden Evolutionsforscher sind zu derselben Meinung gekommen, und zwar, dass für die Evolutionstheorie bis heute dargelegten Beweise keinen wissenschaftlichen Halt haben und infolgedessen ungültig sind. Die Anzahl an Geständnissen der Evolutionswissenschaftler in Bezug auf die Ungültigkeit der Evolutionstheorie ist so hoch, dass man damit mehrere Bände an Büchern verfassen könnte. Allerdings hat die Evolutionstheorie keinen wissenschaftlichen Halt und wird durch einige Kreise aus ideologischen Gründen durch viele Medien propagiert. Diese Kreise versuchen veraltete, verfälschte, imitierte und selbst von Evolutionisten aus der Literatur entfernten Beweise auch heute noch in der Presse und in den Publikationen auf die Gesellschaft aufzuzwingen, als sei es wahr. Ziel ist es, dass die Menschen glauben sollen, dass sie durch Zufall entstanden sind und vom Affen abstammen, damit man die Wahrheit vergisst, und zwar, dass sie Allah erschaffen hat. Eine Gemeinschaft, die durch die Lügen der Evolutionstheorie entsteht, wird die Eigenschaften wie Liebe, Güte, Mitgefühl, Respekt, Toleranz und Verständnis mit Egoismus, Rücksichtslosigkeit, Lieblosigkeit und Hass ersetzen.
Die Verbreitung solch einer Denkweise wird die guten Eigenschaften der menschlichen Gesellschaft zerstören und bereitet somit ein schlechtes Ende vor. Aus diesen Gründen ist es äußerst wichtig zu erläutern, dass die Evolutionstheorie ungültig ist.
Die Evolutionstheorie ist nicht auf konkrete und wissenschaftliche Beweise, sondern auf Märchen und einem Stapel von falschen Beweisen aufgebaut. In der ersten Folge von Falsche Beweise für die Evolution werden Sie sehen, wie einige Evolutionisten seit ungefähr 100 Jahren die Menschen mit falschen, betrügerischen und angeblichen Beweisen täuschen. Der Skandal des Piltdown-Menschen. Im 1912 traten Charles Dawson, ein Amateur-Paläoanthropologe, und sein Team mit der Behauptung auf, sie hätten ein Fossil gefunden, dessen Schädel wie die eines Menschen und der Kieferknochen dem eines Affen ähnlich waren. Dieses Fossil wurde als der Piltdown-Mensch ausgezeichnet und wurde als absoluter Beweis der menschlichen Evolution über einen Zeitraum von mehr als 40 Jahren in mehreren Museen zur Schau gestellt. Jedoch hatte dieses Fossil ziemlich interessante Eigenschaften. Obwohl das Volumen des Schädels ziemlich groß gewesen ist, ist der Kieferknochen dem eines Orangutans ähnlich und hat zwei Backenzähne wie die eines Menschen gehabt. Diese Eigenschaften des Fossils hat in der Welt der Wissenschaft für einen Bombeneffekt gesorgt. Dieses Fossil, welches als der Piltdown-Mensch betitelt wurde, hat nach kurzer Zeit eine biologische Klassifizierung bekommen. Eoanthropus dawsoni. Das Fossil wurde 500.000 Jahre alt geschätzt. Somit konnten sie vorweisen, dass die Menschen und Affen angeblich einen gemeinsamen Vorfahren hatten. In der evolutionistischen Presse kam sofort eine große Freude auf. Das Fossil hatte großen Einfluss auf die Welt der Wissenschaft. In den 40 Jahren, bis erkannt wurde, dass das Fossil eine Fälschung ist, wurden mehr als 500 Doktorarbeiten über dieses Thema geschrieben.
Dieser Fossil, welches den imaginären Sieg der Evolution zeigte, wurde in einem der weltweit bekanntesten Museen, dem Britischen Museum, zur Schau gestellt. Es wurde von Wissenschaftlern aus der ganzen Welt sowie zahlreichen Besuchern untersucht. Aber der Triumph der Evolutionisten durch den Pilzmenschen dauerte nicht lange.
Im Jahr 1949 unternahm Kenneth Oakley von der Paläontologieabteilung des British Museum Probeversuche mit dem Flortest, einer neu entwickelten Testmethode, die in der Altersbestimmung urzeitlicher Fossilien verwandt wird. Es wurde ein Probeversuch an den Fossilien der Museen gemacht. Das Testergebnis beim Piltdown-Menschen löste bei Oakley großes Erstaunen aus. Der Kieferknochen enthielt keine Fluorspuren und der Schädel nur eine geringe Menge Fluor. Das bedeutete, dass der Kieferknochen nur ein paar Jahre alt war und der Schädel nur einige wenige hundert Jahre alt gewesen ist. Durch die zunehmenden Untersuchungen kam die große Wahrheit ans Licht. Das eine Zeit lang berühmteste Fossilbeweis der Evolution war eine totale Fälschung. Der Mandibularknochen gehörte einem kürzlich gestorbenen Affen und der Schädel einem 500 Jahre alten Menschen. Bei genauer Untersuchung des Fossils konnte man mit Leichtigkeit erkennen, dass die Zähne in den Kieferknochen montiert wurden und mit Stahlwerkzeugen bearbeitet worden sind. Schließlich sind alle Teile mit Natriumdichromat gefärbt worden, um ihnen ein geältertes Aussehen zu verleihen. Durch die detaillierten Analysen von Josef Werner zuletzt wurde es eindeutig, dass das Fossil eine Fälschung gewesen ist. Le Gros Clark, Professor für Anatomie an der Universität von Oxford, konnte sein Erstaunen über diese Situation nicht verbergen und äußerte:
Die Spuren künstlicher Abschürfung fielen sofort ins Auge. In der Tat waren sie so offensichtlich, dass man sich fragen muss, wie war es möglich, dass sie so lange der Entdeckung entgangen waren. Das bedeutete, dass niemand vermutet hat, dass es sich beim Piltdown-Menschen um eine Fälschung handelt, sodass niemand ihn untersucht hat.
Die Zeit und Mühe für die Interpretation des Fossils, die die Wissenschaftler investiert haben, war nichts weiter als ein fachmännisch vorbereiteter Trick. Anthropologieprofessor Clark Howell machte dazu folgenden Kommentar.
Der Piltdown-Mensch, der 1953 entdeckt wurde, war nichts mehr als ein Affenkiefer, der unter einem menschlichen Schädel platziert worden war. Es war ein bewusst geplanter Betrug. Sie akzeptierten weder, dass der Kiefer zu einem Affen oder dass der Schädel zu einem Menschen gehörte. Stattdessen erklärten sie, dass die Teile zu einem Zeitraum zwischen Affen und Menschen gehören. Sie schätzten das Alter auf 500.000 Jahre, gaben einen Namen und schrieben etwa 500 Bücher darüber. Die Paläontologen verschwendeten mit diesem Fund 55 Jahre lang ihre Zeit.
Haeckels falsche Embryonalkonstruktion. Eines der bekanntesten gefälschten Beweise, welches von den Evolutionisten vorgelegt wird, ist das täuschende Schema über die Entwicklung des Embryos. Indem Darwin zu seinem engen Freund Haeckel sagte, durch die Verbreitung der Evolutionstheorie wirst du eine enorme Arbeit leisten, bat er ihn darum, seinen Beitrag für die Theorie zu leisten. Haeckel akzeptierte diese Bitte von Darwin und entwickelte angeblich einen neuen Beweis für die Evolution, indem er eine neue These in die Mitte warf. Er gab ihnen den Namen Rekapitulationstheorie. Laut dieser unwissenschaftlichen These heißt es, dass sich bei lebenden Embryonen bei der Entwicklungsphase angeblich eine Evolution wiederholt hätte, wie angeblich es die Tierarten durchlebt hätten. Nach dieser Geschichte heißt es, dass das menschliche Embryo in der Gebärmutter als erstes Fisch und danach Reptilien-Eigenschaften gezeigt hat und sich schließlich zu einem Menschen entwickelt hat. Jedoch haben Beobachtungen und Forschungen in modernen Laboratorien gezeigt, dass Haeckels gezeichnete Schemata erfunden worden sind, um diese Theorie zu unterstützen und verdeutlicht, dass es ein Schwindel gewesen ist. In einer berühmten Fachzeitschrift, welches am 5. September 1997 veröffentlicht wurde, mit dem Titel Haeckels Embryonen – Schwindel wiederentdeckt, steht geschrieben:
Im St. Georg Krankenhaus Medizinische Fakultät in London berichtete der Embryologe Michael Richardson und sein Team, dass Haeckel nicht nur Organe hinzugefügt oder entfernt hat, sondern gleichzeitig auch mit den Größen verschiedener Arten gespielt hat, um diese ähnlich zu zeigen. Manchmal sogar Embryonen um das Zehnfache vergrößert hat, um sie somit anders darzustellen. Darüber hinaus hat Haeckel, um die Unterschiede zu verbergen, die verschiedenen Arten nicht spezifisch benannt, sondern eine Art so dargestellt, als würde es eine ganze Gruppe von Tieren vertreten. Richardson sagte, dass Haeckels Zeichnungen einer der bekanntesten Fälschungen in der Biologie geworden sind.
In einer weiteren wissenschaftlichen Fachzeitschrift, welches am 16. Oktober 1999 veröffentlicht wurde, steht Folgendes zu diesem Thema geschrieben.
In Wahrheit wurde nach kurzer Zeit gezeigt, dass Haeckels strenges Gesetz falsch war. Zum Beispiel, das frühere menschliche Embryo hatte zu keiner Zeit Kiemen wie ein Fisch und zu keiner Zeit ist es durch Stadien, die Ähnlichkeiten mit einem Reptil oder einem Affen haben, gelaufen.
Haeckels Fälschungen waren nicht nur darauf beschränkt. Der Teil, den Haeckel als einen Dottersack der Embryonen gesehen hat, war in Wirklichkeit ein Sack, um Blut für das Baby zu produzieren. Der Bereich, den er als Schwanz gesehen hat, war eigentlich die menschliche Wirbelsäule, doch weil es vor den Beinen erschienen ist, sah es einem Schwanz ähnlich. Das Interessante jedoch ist, dass Haeckel selbst vor etwa 100 Jahren zugegeben hat, dass die Schemata, die er gezeichnet hat, um seine erfundenen These zu unterstützen, gefälscht waren.
Nach diesem Betrugsgeständnis sollte ich mich selbst als verdammt und verurteilt sehen. Jedoch ist dies mein Trost. Hunderte von Freunden sind mit mir schuldig. Es gibt viele zuverlässige Beobachter und berühmte Biologen, in deren veröffentlichten Biologiebüchern, Thesen und Zeitschriften sich dieselben Betrüge, ungenaue Informationen, teilweise verfälschte, schematisierte und von neuem angeordnete Figuren befinden.
Nach diesem Eingeständnis von Haeckel hat man gesehen, dass Lügen und Betrug eine oft angewendete Methode zwischen manchen Evolutionisten ist. Gleichzeitig konnte man auch beobachten, dass sie keine Einwände in der Fortsetzung dieser Betrüge haben. Obwohl es allgemein bekannt war, dass diese Zeichnungen gefälscht waren, wurden diese im 20. Jahrhundert als wissenschaftliche Tatsache in den Lehrbüchern der ganzen Welt gelehrt. Und noch heute wird es gelehrt.
Der Skandal des Nebraska-Menschen. Im Jahr 1922, als man sehnlichst nach einem Beweis für die Evolutionstheorie suchte, behauptete der amerikanische Direktor eines Naturgeschichtsmuseums, Henry Fairfield Osborn, einen Backenzahn von der Pliozänzeit in der Nähe vom Schlangenbach in West-Nebraska gefunden zu haben. Basierend auf den gefundenen Zahn wurde behauptet, dass es sich dabei um einen Affenmenschen handelt. Dieser fantasiereiche angebliche Beweis fachte intensive wissenschaftliche Diskussionen an. Dem sehr aufsehenerregende Fossil wurde der Name Nebraska-Mann gegeben. Der wissenschaftliche Name wurde auch schnell erfunden, Hesperopithecus haroldcooki. Dem vorhandenen einzigen Zahn nach wurde die Kopf- und Körperkonstruktion des Nebraska-Manns gezeichnet. Man ist sogar so weit gegangen und hat die Frau und die Kinder des Nebraska-Mannes in einer imaginären natürlichen Gegend veröffentlicht. Um alle Möglichkeiten auszuschöpfen, haben die Evolutionisten geschafft, sich für ein erfundenes Szenario zu einigen. William Brain, ein Politiker, der aus dem Bundesstaat Nebraska kam, argumentierte zu Recht, dass die Hinweise über den Nebraska-Mann noch sehr unzureichend sind. Er war der Meinung, dass diese Fossilien nichts beweisen und dass diesbezüglich noch eine Zeit gewartet werden muss. Nachdem sie gemerkt haben, dass sich die einzigen sogenannten Beweise in Luft auflösen würden, gingen die evolutionistischen Wissenschaftler in die Angriffsposition und begannen mit der bekannten evolutionistischen Propaganda-Aussage. Sie behaupteten, dass er eine veraltete, unwissenschaftliche Denkweise besäße. Im Jahr 1927 wurden weitere Teile des Skeletts gefunden. Nach diesen neu entdeckten Stücken gehörte der Zahn weder einem Menschen noch zu einem Affen. Es kam heraus, dass es sich um eine ausgestorbene Art eines amerikanischen Wildschweins handelte. William Gregory, der dieses Versagen in seinen Artikel bekannt machte, brachte diese Überschrift.
Dem Anschein nach ist der Hesperopithecus weder ein Affe noch ein Mensch.
Die Evolutionisten verhielten sich wie üblich und taten so, als wäre nichts geschehen. Sofort wurden alle Zeichnungen vom Hesperopithecus mit seiner Familie aus den Literaturbüchern entfernt. Die Archaeopteryx-Lüge. Als einzigen Beweis für die Lüge, Vögel haben sich von Dinosauriern entwickelt, zeigen Evolutionisten das 150 Millionen Jahre alte Fossil des Archaeopteryx. Sie behaupten, dass es sich hierbei um ein Lebewesen handle, das zur Hälfte einem Dinosaurier und zur Hälfte einem Vogel mit schlechten Flugeigenschaften gleiche. Indessen deuteten alle Entdeckungen darauf hin, dass dieses Lebewesen kein Übergangsfossil war, sondern ein Vogel einer ausgestorbenen Vogelart. Dieses Lebewesen, welches nicht über das Sternum verfügt, dem Knochen, an dem alle notwendigen Muskeln zum Fliegen anhaften, wurde als wichtigster Beweis für die Flugunfähigkeit aufgezeigt. Doch der siebte Fund eines Archaeopteryx-Fossils im Jahre 1992 zeigte, dass der Brustknochen, welches lange Zeit als nicht vorhanden galt, vorhanden war. Die Existenz des Knochens belegte die Tatsache, dass es sich um einen Flugvogel handelte. Die Zähne und die Klauen, die sich auf den Flügen befinden, führte man ebenso als Beweis an, dass es sich beim Archaeopteryx um ein Übergangsfossil handelt. Das jedoch war nichts anderes als eine verdrehte Darstellung der Tatsachen. Die derzeit lebenden Tauroko- und Hoazienvögel haben ebenfalls Klauen, die sie zum Greifen der Äste benötigen. Genauso wurden in der Geschichte der verschiedenen Vogelarten mit Zähnen beobachtet. Der asymmetrische Aufbau der Federn zeigt uns auch, dass es sich um einen Flugvogel handelt. Diese Eigenschaft ist bei allen Flugvögeln vorhanden und ermöglicht ihnen das Fliegen durch den aerodynamischen Aufbau. All diese Funde zeigen, dass die Behauptungen der Evolutionisten, der Archaeopteryx sei eine Übergangsform, in keiner Weise auf einer wissenschaftlichen Grundlage basiert. Alan Feduzia, Professor an der North Carolina Universität, ist einer der berühmtesten Vogelwissenschaftler der Welt, der auch selbst Evolutionist ist, ist jedoch komplett gegen die Theorie, dass Vögel und Dinosaurier miteinander verwandt sind.
25 Jahre lang habe ich Vogelschädel untersucht und kann keine Ähnlichkeiten mit den Dinosauriern erkennen. Die Theorie, dass sich Vögel von den Vierbeinern entwickelt haben, wird in der Paläontologie die Blamage des 20. Jahrhunderts sein.
Unter anderem haben Fossilien von Vögeln, die in derselben Zeit mit den Dinosauriern gelebt haben, die Behauptung, dass der Archaeopteryx ein Übergangsfossil zwischen Dinosauriern und der Vögel sei, aus den Wurzeln gerissen.
Diesbezüglich zeigt ein Fund in China aus dem Jahr 1995 das Fossil eines 140 Millionen Jahre alten Confugisornis, der ungefähr in derselben Zeit mit dem Archaeopteryx gelebt hat. Der Aufbau des Schnabels, der Federn und des Skeletts ist mit den Vögeln der heutigen Zeit identisch. Diese Tatsache zerstört alle evolutionistischen Thesen, die den Archaeopteryx als Vorfahre der Vögel darstellt. Wieder ist man bei Ausgrabungen in China im November 1996 auf den 130 Millionen Jahre alten Fossil des Liaoningornis und dem 120 Millionen Jahre alten Fossil des Eolulavis gestoßen. Die Anatomie und der Mechanismus dieser Vögel zeigen, verglichen mit den Vögeln unserer Zeit, keine Unterschiede auf und konnten somit auch problemlos fliegen. In einem Kommentar, das in einem Wirtschaftsmagazin veröffentlicht wurde, widerlegt Professor Alan Feduzia die Behauptung, die Liaoningornis-Vögel stammen von den Dinosauriern ab wie folgt.
Wer sind die Vorfahren der Vögel? Dieses Fossil besagt, dass es nicht die Dinosaurier sind.
Die Geschichte der Schmetterlinge in der industriellen Revolution. Verteidiger der Evolutionstheorie veröffentlichen in allen Biologiebüchern die Geschichte der Schmetterlinge in der industriellen Revolution als einen der größten Beweise für die Evolutionstheorie. Diese Geschichte basiert auf einem Experiment, welches im Jahre 1950 von Bernard Kettlewell, einem englischen Biologen und Evolutionisten, durchgeführt wurde. Der Hintergrund dessen kann folgendermaßen zusammengefasst werden. In England, zu Anfang der industriellen Revolution, in der Region von Manchester, sind die Rinden der Bäume von relativ heller Farbe. Folglich konnten dort dunkle Schmetterlinge nicht lange bestehen, ohne von Vögeln gefressen zu werden. Jedoch nach etwa 50 Jahren verfärbten sich die Bäume dieser Region dunkel und das darauf wachsende Moos verdorrte als Folge der Verschmutzung der industriellen Revolution. Nun wurden aufgrund dieser Verfärbung die hellen Schmetterlinge bzw. Birkenspanner von Vögeln vermehrt gefressen. Also stieg die Anzahl der dunkleren Schmetterlinge bzw. Nachtfalter an, während ihre helleren Artgenossen weniger wurden. Dass nun hellere Schmetterlinge in einer dunkleren Umgebung schneller entdeckt und gefressen werden als dunklere, stellten Evolutionisten so dar, dass diese durch natürliche Selektion mit der Zeit sich selbst anpassen mussten, um zu überleben. Dies ist jedoch eine Lüge, denn helle und dunkle Schmetterlinge bestehen schon seit Anfang an. In diesem Zusammenhang kann keine Rede von einer Entwicklung einer Art in eine andere sein. Lediglich die Anzahl der Schmetterlinge hatte sich verändert. Sie haben auch nicht durch irgendeine Art der Änderung irgendwelche Besonderheiten oder Organe entwickelt. Indessen hat dieses Thema einen interessanten Aspekt. So wie die Annahme des Evolutionisten falsch ist, betrügen sie sich letztendlich nur selbst. Jonathan Wells, ein Mikrobiologe, der im Jahr 2000 ein Buch namens Ikonen der Evolution veröffentlicht hatte, widerlegte Kettlewells Versuch und beschrieb diesen als wissenschaftlichen Skandal. Folglich kam heraus, dass die Nachtfalter auf der Rinde der Birken in Kettlewells Bildern eigentlich tote Schmetterlinge gewesen sind. Mit Hilfe von Nadeln und Klebstoff brachte er die Schmetterlinge an die Bäume an. Ebenfalls ist anzumerken, dass die Schmetterlinge nicht auf der Rinde der Bäume zu finden sind, sondern an der Unterseite der Blätter von Bäumen.
Forscher, die gefleckte Schmetterlinge untersucht haben, sind auf weite aufregende Ergebnisse gestoßen. Die Gebiete in England, die nicht durch die Industrialisierung verschmutzt wurden, zeigen ganz im Gegensatz der Erwartung der Forscher, dass die Anzahl der Nachtfalter um ein Vielfaches größer war als das der Birkenspanner. Demnach besteht keine Verbindung darin, dass Birkenspanner oder grundsätzlich Schmetterlinge durch natürliche Selektion verschwinden oder gar sich zu einer neuen Art entwickeln. Jedoch wird seit Jahrzehnten dies immer noch in Bildungsstätten als großes Faktum behandelt und gelehrt. Dadurch, dass diese Theorie sich als Lüge herausstellte, hat unter Evolutionisten große Frustration verursacht.
Hierzu sagt der Evolutionist Jerry Coyne:
Als ich die Wahrheit über den Betrug bezüglich der gesprenkelten Schmetterlinge erfuhr, war meine Reaktion dieselbe wie zu dem Zeitpunkt, als ich 6 war und erfuhr, dass meine Geschenke nicht vom Weihnachtsmann, sondern von meinem Vater stammen.
Und so stellte sich eines der größten Beispiele für natürliche Selektion als Betrug heraus. Das Szenario der menschlichen Evolution. Evolutionisten lehnen ihre These über die Evolution des Menschen, die ihre größte Behauptung ist, an ein Schema eines erfundenen und fiktiven Stammbaums der menschlichen Evolution. Bis heute sind sie jedoch nicht imstande, den kleinsten Beweis für ihre Behauptung, Menschen hätten eine Evolution durchgemacht, vorlegen. Aus diesem Grund stellten sie selbstständige sogenannte Beweise zusammen, indem sie verschiedene Schädel- und Knochenteile aus früheren Ausgrabungen zusammenstellten und sie mit falschen Zeichnungen nach ihren eigenen Vorstellungen ergänzten. Diesen fiktiven Zeichnungen werden anschließend lateinische Namen vergeben und ein sogenannter Stammbaum der menschlichen Evolution durch eine Anreihung selbst kreierten Wesen erstellt. Der zu Anfang beschriebene Schwindel über den Nebraska-Mann ist einer der bestechendsten Beispiele für solch fiktive Zeichnungen. Die Evolutionisten zeichneten das Bild des Menschenahnen basierend auf einem einzigen Zahn, der, wie es sich später herausstellte, einem Schwein gehörte. Dazu zeichnete man fiktive Bilder seiner Frau und der ganzen Familie. Diese Fälschung, die sie dann als Nebraska-Menschen benannten, nahm jahrelang als wissenschaftlicher Beweis seinen Platz in der evolutionistischen Literatur ein. Die Versuche der Evolutionisten, unechte Beweise zu erstellen, hat mit dem Schwindel des Nebraska-Menschen kein Ende genommen. Die Anhänger der Evolution haben über die Zeit zahllose unechte Übergangsformen erfunden, indem sie von gefundenen Knochenteilen ausgehend ausgedachte Stammbäume erstellen. Die Freiheit, nach Belieben Kommentare über gefundene Fossilien machen zu können, ermutigte die Evolutionisten weiter, gefälschte Fossilien herzustellen. Bekannterweise haben in der Geschichte mehr als 6000 Arten von Affen gelebt. Der größte Teil von ihnen starb aus und verschwand. Heute leben nur noch 120 Arten auf der Erde.
Eben diese Fossilien von ungefähr 6000 ausgestorbenen Affenarten liefern den Evolutionisten eine reichliche Materialquelle. Die Evolutionisten bringen die Schädel und Knochenteile einiger dieser ausgestorbenen Affenarten nach Belieben zusammen, Diese reihen sie von klein bis groß auf und ergänzen diese Serie mit den Schädeln von manch ausgestorbenen Menschenrassen und schreiben somit das Szenario der Evolution des Menschen. In diesem Szenario gibt es fiktive Arten, die in Wirklichkeit nie existiert haben.
Die Ungültigkeit der fiktiven Arten wie der Java und der Peking-Mensch sowie Luzi, welche die Hauptdarsteller dieser unwirklichen Szenarien sind und die Ahnen der Menschen sein sollen, wurde mehrmals aufgedeckt. Auch die Evolutionisten selbst gaben des Öfteren zu, dass die Fossilien, die sie bislang als Beweise anführten, von der Wissenschaft weit entfernt sind. Es gibt zahlreiche falsche Fossilien, die als angebliche Ahnen des Menschen dargelegt werden. Der erfundene Java-Mensch wurde basierend auf einem Schädel, den der holländische Anatom Eugen Du Bois auf der Insel Java gefunden hat, als der Vorfahre des Menschen aufgezeigt. Später allerdings gab er zu, dass der Schädel einem Gibbonaffen gehörte. Der fiktive Peking-Mensch wurde aufgrund von verschiedenen voneinander unabhängigen Knochenfunden, die in einem Zeitraum von 10 Jahren gefunden wurden, als der Vorfahre des Menschen verkündet. Später aber verschwanden die Fossilienteile auf unerklärliche Weise, weshalb heute nur noch fiktive Zeichnungen und Modelle von ihr zu finden sind. Das Fossil Pithecanthropus, das im Jahre 1932 in Indien gefunden wurde, wurde als die erste Stufe des angeblichen Übergangs zwischen Affen und Menschen hervorgelegt, bis es sich herausstellte, dass diese einer alten Orangutan-Art angehörte. Sie wurde 50 Jahre lang bis 1982 von den Evolutionisten als eindeutiger Beweis angeführt. Das Fossil Luzi, von dem sich mittlerweile auch die Evolutionisten distanziert haben, wurde 1974 von dem amerikanischen Anthropologen Donald Johnson gefunden. Man betrachtete es jahrzehntelang als Symbol der Evolution. Später stellte es sich aber heraus, dass dieser einem ausgestorbenen Schimpansen gehörte. Der in die evolutionistische Literatur eingegangene Orse-Mensch, gefunden im Jahr 1983 in der Nähe der Stadt Orse in Spanien. Es wurde als das älteste Fossil der Menschenahnen Europas deklariert. Allerdings stellte man später fest, dass das Schädelstück einem 4 Monate alten Esel gehörte und eines der bekanntesten Beispiele von den vielen fiktiven Fossilien war, welche die Evolutionisten als Beweis für ihre angeblichen Ahnen der Menschen anführten.
Schlussfolgernd zeigen uns alle paläontologischen, anatomischen und biologischen Funde, dass die Behauptung der menschlichen Evolution genau wie alle anderen nichtig ist. Aufzeichnungen von Fossilien zeigen uns, dass Menschen als Menschen und Affen als Affen in der ganzen Geschichte existiert haben. Es gibt keine konkreten Indizien, welche die Verwandtschaft zwischen Menschen und Affen darlegen. Außer Schwindel, Verzerrung, Augenwischerei, trügerische Zeichnungen und falsche Kommentare.
Die Welt der Wissenschaft wurde 30 Jahre lang hinters Licht geführt. Ein weiteres Beispiel aus der jüngeren Geschichte für die Täuschung der Menschen durch die Evolutionisten im Namen der Wissenschaft ist der Schwindel eines evolutionistischen Professors für Anthropologie, der über 30 Jahre aufrechterhalten wurde. Der Schwindel wurde in einem Artikel in der Ausgabe von 16. August 2004 in einem der berühmtesten deutschen Zeitschriften veröffentlicht. Der Beitrag wurde von dem evolutionistischen Anthropologen Professor Rainer Protsch von Zieten berichtet, der seit 1973 das Labor der Kohlenstoffdatierung an der Universität von Frankfurt leitete. Aus diesem Artikel geht hervor, dass der Professor das Alter von vielen wichtigen Fossilien absichtlich falsch angegeben hatte. Nach dieser Entwicklung war Protsch gezwungen, sein Amt niederzulegen. Es wurde seitens der zuständigen Person erklärt, dass die Lügen des Professors in den Lehrbüchern für Anthropologie weiterhin als Tatsachen unterrichtet werden und es nur durch eine gründliche Überarbeitung einer Änderung in den Lehrbüchern möglich ist. Laut den Ergebnissen der Untersuchungskommission hat Professor Protsch das Alter von einer Reihe von menschlichen Fossilien, die in Europa aufgefunden wurden, systematisch verzerrt und um Tausende von Jahren älter datiert. Das Ausmaß des Skandals hinsichtlich des evolutionistischen Professors beschränkte sich nicht nur auf diesen Vorfall. Hinzu kam, dass eines der größten englischen Zeitungen, über die von Potsch selbst hergestellten falschen Fossilien berichtete. In der Erklärung der Universität zu diesem Thema wird folgende Aussage vermerkt. Die Kommission ist zum Entschluss gekommen, dass Professor Potsch in den letzten 30 Jahren wissenschaftlich Tatsachen verdreht hat. Der Schwindel kam raus, als man aufgrund eines Verdachts Proben der in Europa aufgefundenen Fossilien, von denen Potsch behauptete, sie seien aus dem Steinzeitalter, zur Untersuchung an die Oxford-Universität sendete. Demnach wurde das Alter eines weiblichen Skeletts von Potsch auf 21.300 Jahre bemessen, obwohl es lediglich 3.300 Jahre alt war. Einem anderen Fossil wurde das Alter von 27.400 Jahren bemessen, obwohl sich später herausstellte, dass das Fossil einem vor 250 Jahren verstorbenen alten Mann gehörte. Unter den Fossilien, für die der evolutionistische Professor eine Zeitangabe machte, befand sich auch der Mensch von Hannover Sand, den die Evolutionisten als eines der wichtigsten Übergangsformen darlegten. Das Alter, das er dem Menschen von Hannover Sand bemesste, war 36.000 Jahre. Potsch verkündete dieses Fossil als ein wichtiges fehlendes Glied in der Kette der angeblichen menschlichen Evolution. Dieses Fossil wurde im Helms Museum in Hamburg ausgestellt. Bilder von einer vollständig fiktiven Affenmensch-ähnlichen Kreatur schmückten dabei die Wände des Museums.
Das Museum verzeichnete Zehntausende von Besuchern. In Wirklichkeit aber waren die Fossilien, welche die Besucher sahen, kein Beweis für die Evolutionstheorie, sondern für Schwindel von manch einem Evolutionisten. Es lag eine riesengroße Täuschung vor. Die Wahrheit kam ans Tageslicht, als sich bei dem letzten Test in Oxford herausstellte, dass das Fossil, welches die Evolutionisten in der Gestalt des Affen vorstellten, eigentlich nur 7500 Jahre alt war.
Der Mensch von Hannover Sand war ein Mensch, der nur 2000 Jahre vor den Zivilisationen der Sümerer und des alten Ägypten gelebt hat und mit der fiktiven Darstellung des Affenmensch nichts zu tun hatte. Ida-Skandal. Das von dem Darwinisten David Attenborough seit Jahren gesuchte fehlende Glied in der Evolution, Ida, welches in den Himmel gepriesen wurde, das als Vorfahre des Menschen und das achte Weltwunder betitelt wurde, entpuppte sich als eine riesengroße Täuschung. Das vorgestellte Ida-Fossil, welches als angeblicher Vorfahre des Menschen vorgestellt wurde, war in Wirklichkeit nur ein Fossil eines verstorbenen Lemurs. Den Sturm, den Ida auslöste, führte sogar bei darwinistischen Wissenschaftlern zu einer großen Resonanz. Der Paläontologe Chris Bird der Johns Hopkins Universität und des Carnegie Museums für Naturgeschichte veröffentlichte einen Artikel mit dem Titel »The Missing Link – Das fehlende Glied«, indem er seine Reaktion folgendermaßen ausdrückte.
Dieses Fossil, mit welchem man uns vom Gegenteil überzeugen wollte, hat weder eine Verbindung zu einem Affen, noch gibt es eine zum Menschen.
Eine große Webseite äußerte vielleicht die ehrlichste Kritik.
Solche Erkenntnisse werden in der Regel von akademischen Zeitschriften und Internetseiten in den Vordergrund gestellt. Aber in Bezug auf Ida wurde diese außer auf einer Pressekonferenz des Museums für Naturgeschichte Amerikas nicht erwähnt. Dort wurde im Anschluss von Personen, die das Fossil untersuchten, Informationen veröffentlicht, die die Untersuchungen ergaben. Allerdings waren diese Aussagen extrem unsinnig.
Ida war ein Lebewesen, welches vor 47 Millionen Jahren in einer einwandfreien Art und Weise existierte. Es war kein halber Körper oder eine halb entwickelte Hälfte eines Körpers, sondern das Fossil trug Eigenschaften von zwei verschiedenen Arten. 95% des Fossils blieben erhalten, daher konnten alle Details untersucht und damit die Aussage getroffen werden, dass nicht einmal ein einziges Detail oder Merkmal festgestellt werden konnte, welches auf eine Zwischenform hinweist. Ardi-Skandal. Einer der klassischen Taktiken der Evolutionisten ist es, alte Funde als aktuelle darzustellen und dann der Öffentlichkeit als erstaunlich wichtige wissenschaftliche Neuigkeit zu verkaufen. Ein Beispiel dafür, bei dem so herumspekuliert wurde, ist das Fossil Ardi. Das 1994 gefundene Fossil namens Ardi, Ardipithecus ramidus, wurde erst nach 15 Jahren als ein sehr erstaunlicher Fund dargestellt. Darwinisten behaupteten wie üblich, dass sie das lang ersehnte Zwischenfossil gefunden zu haben. Es wurden digitale Zeichnungen erstellt und dann in einer Computerumgebung animiert. Mit einer kerzengeraden, sehr bewussten Gangart wurde eine Affe verbildlicht und in allen darwinistischen Publikationen veröffentlicht. Darwinisten nehmen ein gewöhnliches Teil eines Affenfossil, völlig zerschmettert, in Teilen, die nur wenige Zentimeter groß sind, und legen sie sich so zurecht, um dann zu behaupten, dass dieses Wesen in der Lage sei, aufrecht zu gehen. Es war also kein geborgenes Fossil, sondern sie präsentierten eine Fälschung, die sie selbst auf betrügerische Weise gebastelt haben. Ardi war einfach nur ein Affe der ausgestorbenen Gattung der Bonobos und das war die einzige Besonderheit. Genau wie bei allen anderen Affen waren die Behauptungen, dass sie aufrecht gingen, eine große Lüge. Schlussfolgerung: Die moderne Wissenschaft, die Perfektion in der Natur und das unendliche Wissen ist ein Beweis, dass diese Werke ein Besitz von einem Schöpfer sind, welcher eine höhere Intelligenz besitzt. In den Bereichen wie der Paläontologie, Mikrobiologie, Molekularbiologie, Biochemie und in der Genetik wurden seit 10 Jahren etliche Beweise gefunden, die die Evolutionstheorie widerlegten. Somit ist diese Theorie nichts weiteres als ein Mythos.
Wie wir aus dem Film entnehmen konnten, sehen wir ganz klar, dass die Wissenschaft den Evolutionisten nicht die gewünschten Beweise darlegen kann. Somit müssten die Evolutionisten aus Verzweiflung andere Wege außer der Wissenschaft nehmen. Die Evolutionstheorie ist in der Geschichte die größte wissenschaftliche Täuschung, die von gewissen Wissenschaftlern aus betrügerischer Art und Weise anerkannt wurde. Solange sie versuchen, diese verfälschte Theorie aufrechtzuerhalten, werden wir immer wieder neue Schwindel erleben. Weshalb wird gegen die Wahrheit so sehr angekämpft? Und obendrein beruht diese Mission auch noch auf Fälschungen. Wenn man außerhalb der Wissenschaft argumentiert, liegt es auf der Hand, dass man kein Ende finden wird und alle Anstrengungen umsonst gewesen werden.